Servus und ganz herzlich willkommen zur Episode Nummer 20 von Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. An meiner Seite Stefan Ustorf. Grüß dich, Stefan, wie geht's?
Hi, Ruppi, wie geht's dir? Bei mir ist alles gut.
Ja, mega Tage, Playoffs in den DEL, in der NHL rampt es langsam ab in Richtung Playoffs, Playoff-Kampf, was will man mehr? Und wir haben auch heute wieder einen Top-Gast bei uns, auf den freue ich mich natürlich auch sehr. Erstmal die kurze Inhaltsangabe, wie immer vorneweg. Wir reden natürlich mit unserem Gast lange und ausführlich. Dann reden wir über die Washington Capitals. Capitals clinched the Great Chase in Washington. Nur was genau jagen sie? Den Torerekord von Ovechkin oder vielleicht doch nach einem Stanley Cup? Das werden wir uns anschauen. Dann haben wir zwei eliminierte Teams, die San Jose Sharks und die Chicago Blackhawks. Beide sind raus. Auch darüber kurz. Dann Alarmstufe Rot in Edmonton. Dreisaitl und McDavid sind verletzt. Was bedeutet das für die Oilers? Und last but not least, Brandon Weir. Der Aufstieg von Torwart Helverson. Darf man gespannt sein. Jetzt kommen wir erstmal zu unserem heutigen Gast, würde ich vorschlagen. Er wurde im NHL-Draft 2020 in der zweiten Runde an insgesamt 34. Stelle von Buffalo ausgewählt. Die Sabres waren damals eigentlich gar nicht an der Reihe umzuziehen, aber sie wollten unbedingt für den deutschen Flügelstürmer draften und fädelten deshalb einen Trade ein mit den San Jose Sharks damals. Und was die Sabres bekommen haben, das war ein schneller Skater und ein harter Arbeiter. Das war gar nicht so überraschend, denn genau das hat er schon beim ERC Red Bull München in der DL gezeigt. Aber in Buffalo hat er sich eben so rasend schnell zu so einer Offensivwaffe entwickelt. In mittlerweile 225 NHL-Spielen kommt er auf 62 Tore, das ist mal eine Hausnummer, und sammelte dazu noch 136 Scorer-Punkte. Aktuell ist er zweitbester Scorer und drittbester Torjäger bei den Sabres. Und das alles ist eigentlich viel Grund zur Freude, aber ein bisschen Frust gibt's dann leider doch, denn die Sehnsucht nach den Playoffs ist groß in Buffalo. Es wird aber in dem Jahr wohl erneut nichts werden. Darüber wollen wir reden und deswegen sage ich ganz herzlich willkommen, JJ Peterka. Grüß dich, JJ.
Servus, Alter.
Schön, dass du dabei bist, JJ. Freut uns sehr. Wir schlagen allen voran, wie immer, unser Audio-Poesie-Album auf mit einer Starting Six an Fragen an dich. Die sind bei jedem gleich. Bin gespannt auf deine Antworten, JJ. Starten wir gleich mal mit der ersten. Was ist denn immer dein Pre-Game-Meal?
Normalerweise habe ich Nudeln mit Chicken und davor noch so einen Salat mit ein bisschen Lachs.
Mhm. Klassiker, möchte ich fast sagen. Was ist denn für dich das schönste NHL-Stadion?
Ich würde sagen in New York, Madison Square Garden. Ist eigentlich die geilste Stimmung immer und ist einfach ikonisch, da drin zu spielen.
Mhm. Wer ist denn für dich der bislang unangenehmste Gegenspieler gewesen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, von Verteidigern mäßig wahrscheinlich ein Cale Makar, einfach weil es so, so schwer ist, an dem vorbeizukommen.
Weil er so schnell ist, oder?
Ja, einfach so ein guter Skater ist.
Ja. Das ist irre. Das sieht man im Fernsehen auch. Ich will gar nicht wissen, wie es auf dem Eis ist. JJ, wer ist denn dein Vorbild? Also muss kein Eishockeyspieler sein, kann ein Sportler sein, kann ein ganz normaler Mensch sein. Wer ist dein Vorbild?
Ich würde sagen immer noch Patrick Kane. War damals schon, wo ich mit Eishockey angefangen habe, immer der, wo ich so ein bisschen hochgeschaut habe. Deswegen, bis heute noch.
Wer ist es denn für dich dein emotionalster Hockey-Moment?
Ich sag wahrscheinlich sogar dieses Jahr das Spiel gegen München, wo wir mit Buffalo München gespielt haben.
Bei den Global Series Challenge in München, ja, da glaube ich sofort, ganz ehrlich. Tor geschossen auch noch, was willst du mehr? Und dann meine Lieblingsfrage, die sechste und letzte. Wenn du nicht NHL-Profi geworden wärst, was wäre dein Beruf gewesen?
Ich hätte es wahrscheinlich mit Fußball versucht. Also ich habe ja damals Fußball und Eishockey beides gespielt und wäre wahrscheinlich dann mit dem Fußball geblieben.
Wo hast du dann gespielt damals?
Nur kleine Dörfer, wo ich auch hergekommen bin. Dann Heimstetten war dann das Letzte, wo ich gespielt habe.
Und als Münchner muss man natürlich auch fragen, das hat man mit Corby Holzer auch schon diskutiert, 60 oder Bayern?
Nee, ganz klar Bayern-Fan.
Aha, okay. Da würde Corby Holzer widersprechen an der Stelle.
Das darf er ruhig, das ist uns wurscht.
Hol mir doch Stefan gleich mal mit rein, Stefan. Die erste Frage geht tatsächlich an dich jetzt. Ein Spieler im Alter von 23 Jahren, der schon so konstant in der NHL trifft, das ist für mich absolut beachtlich. Wie siehst du denn die Entwicklung von JJ?
Ja, hervorragend. Ich glaube, der JJ hat sich etabliert nach einer sehr, sehr starken ersten Saison in Übersee in der AHL damals bei Rochester, wo er in 70 Spielen 28 Tore gemacht hat. Ich meine, das ist vor allem in dem Alter damals eine beachtliche Sache gewesen. Die American Hockey League ist eine sehr, sehr starke Liga. Und dann hat er sich festgesetzt in Buffalo und hat sich dort zum Top-6-Stürmer entwickelt, Torjäger. Die Zahlen sprechen eindeutig für ihn und auch für seine Zukunft. Aber um ehrlich zu sein, also hat man es bei ihm ja kommen sehen, auch aufgrund seiner Zeit in München. Klar habe ich ihn dort beobachtet, habe oft gegen ihn gespielt und habe auch mit seinen Trainern über ihn gesprochen. Und Fakt ist einfach, der JJ ist ein Torjäger aufgrund seines fast tödlichen Schusses, sagt man jetzt, sein Release. Das ist alles eben gehobenes NHL-Niveau und gepaart mit der Arbeitseinstellung kommen da einfach Tore raus bei sowas.
Aber JJ, wie genau hast du das gemacht? Ich hatte es eben gesagt, wir kennen dich aus der DEL noch als harter Arbeiter, guter Schlittschuhläufer. Ich glaube, das verlernt man auch nicht in der NHL. Aber ich glaube, du musst ja andere Sachen draufpacken, um dann überhaupt auf dem Niveau 82 Spiele durchspielen zu können, aber eben auch um Tore zu schießen. Also wie genau hast du woran gearbeitet, um jetzt diese Ergebnisse zu bekommen?
Also natürlich würde ich sagen, ganz am Anfang war die Umstellung schon etwas schwieriger. Einfach mit der kleinen Eisfläche, AHL dann auch extrem harte Liga, wo wirklich auch ja 2 bis 3 Fights jedes Spiel sind. Also da schenkt man sich wirklich gar nichts. Aber ich glaube einfach, ein bisschen gelernt, in diesen engen Situationen schneller schießen zu können. Auch an meinem Release einfach gearbeitet, dass man nicht so lange braucht zum Schießen, weil man einfach die Zeit gar nicht hat.
Und momentan läuft es auch richtig rund. Du warst jetzt zuvor ein bisschen verletzt. Ich hoffe, es ist alles wieder gut.
Ja, so gut wie. Also 100% nicht ganz, aber wieder so gut, dass ich, gehe ich jetzt schwer davon aus, die Saison so fertig spielen kann.
Ja, das hoffen wir natürlich alle. Ich habe es gerade gesagt, es läuft sehr, sehr gut für dich. Ich habe mir deine Stats insbesondere in den letzten Wochen mal angeschaut. Vor ein paar Wochen war es der erste NHL-Hattrick. Da bin ich nochmal gespannt über deine Analyse und deine Gefühlslage dazu. Aber du reitest ja aktuell auch eine Toreserie von 3 Spielen, also in 3 Spielen in Folge getroffen und von NHL.com.de 2 Wochen in Folge zum First Star of the Week aller Deutschen, Österreicher und Schweizer in der Liga gewählt. Wusstest du eigentlich damals zu DEL-Zeiten, dass da so viel Potenzial in dir steckt?
Ja, ich würde schon sagen, dass ich natürlich immer an mich geglaubt habe, mich auch immer ja hier gesehen habe, aber natürlich war das noch so weit weg und das war einfach damals immer dieser riesengroße Traum, für den ich jeden Tag aufgestanden bin, für den ich die ganzen Extraschichten im Gym, auf dem Eis eingelegt habe und es ist einfach jetzt schön, dass es in Erfüllung gegangen ist.
Die Ausbildung war bei dir ja auch nicht klassisch in den nordamerikanischen Juniorenligen, sondern erstmal Red Bull Akademie in Salzburg. Da schwärmen ja viele davon. Da kannst du uns gerne mal ein bisschen was dazu sagen, was das bedeutet, an so einer Akademie ausgebildet zu werden. Und dann eben der Weg über die DEL. Wie wichtig waren denn diese 2 frühen Stationen in deiner Karriere?
Ja, also erstmal die Akademie. Einfach ein super Standort, weil man wirklich alles gegeben hat. Man hat von dem Schusscenter da bis zu Supercoaches, spielt tschechische Liga, hat dort ein Essen 5-mal am Tag. Mit der Schule ist es super getaktet. Ist einfach, es hilft einem einfach brutal, sich auf den Sport zu fokussieren. Und vor allem in meinem Jahr würde ich jetzt sagen, dass wir echt ein richtig starkes Team auch gehabt haben. Mit vielen Jungs, die dann auch aus Deutschland in die Akademie gekommen sind in dem Jahr. Deswegen war das schon sehr, sehr cool für mich und eine richtig geile Zeit.
Und in München hast du gespielt unter Don Jackson, der ja jetzt aktuell auch wieder übernommen hat. Ich weiß nicht, was er macht, ne? Aber irgendwas scheint er ja richtig gut zu können, denn schon in seiner ersten Zeit in München unfassbar erfolgreich gewesen, mal wieder ein paar Meisterschaften aufgestockt und auch jetzt hat er eine Mannschaft während der Saison übernommen und plötzlich spielen die wieder richtig gutes Hockey. Also verrat uns bitte, eigentlich Frage an euch beide, vielleicht weiß es Stefan ja auch, aber JJ, welchen Einfluss hatte Don Jackson und was ist denn sein Geheimrezept?
Geheimrezept, denke ich, ist einfach seine Erfahrung und die Ruhe, die er mitbringt. Er gibt dem Team, oder sowas zumindest, wo ich damals da war, einfach so viel Selbstvertrauen. Man weiß, er wird die richtigen Entscheidungen treffen und man kann sich einfach drauf verlassen. Und ich glaube, deswegen spielen die Jungs auch um so vieles jetzt einfach besser, weil weil sie einfach diese Ruhe jetzt auch im Team haben.
Ja gut, bei mir, ich habe 6 Jahre für Donny gespielt. Und bei mir waren es, glaube ich, es sind die Beziehungen, die er aufbaut, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die er hat, mit allen Spielern. Ich habe das schon oft gesagt, ich weiß nicht, ob ich es auch schon hier im Podcast gesagt habe. Wenn du mit Don Jackson sprichst, hast du das Gefühl, du bist die wichtigste Person im Raum. Und das ist eine Gabe, die er hat. Und er behandelt jeden Spieler gleich im Sinne von, egal ob du der siebte Verteidiger bist oder der zwölfte Stürmer oder sonst irgendwas, wenn der Donny sich mit dir unterhält, hast du das Gefühl, du bist der wichtigste Spieler in der Mannschaft. Und diese Gabe hat er und er bringt die Leute einfach dazu, extrem hart zu arbeiten, vor allem aber auch extrem hart zu arbeiten für den Mann neben sich, für den Mann in der Kabine. Eishockey-technisch macht der Don Jackson meiner Meinung nach nichts Besonderes, aber es ist die Art und Weise, wie er die Leute behandelt. Das ist einfach ja einzigartig jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Für mich habe ich noch keinen anderen Trainer gesehen oder für keinen anderen Trainer gespielt, der so in der Lage war, eine Gruppe Männer miteinander zu vereinen, dass sie alle am selben Strang ziehen und alle dasselbe Ziel verfolgen.
Ja, also es ist ein Phänomen. Er war ja auch damals, als du JJ mit Buffalo gespielt hattest in München gegen Red Bull München, hat er, glaube ich, den Puck Drop gemacht. Also zumindest hatte er da einen kurzen Auftritt. Also lass uns gerne nochmal da zurückgehen zu diesem Event. Ich meine, du warst da so ein bisschen der Fremdenführer in dem Fall. Du hast den Jungs die Stadt gezeigt. Inwiefern hat euch das geholfen, als Team nochmal zusammenzuwachsen? Und was hat es insbesondere jetzt auch in der Nachschau vor einem halben Jahr war es ja, was hat dir das alles bedeutet?
Ja, also war natürlich unglaublich, da wieder zu spielen gegen die alten Jungs. Habe ja auch den Sommer davor mit denen trainiert. Ja, und ich glaube, einfach zurückzukommen in München, wieder zu spielen, vor der Kulisse da, vor den Fans, war wirklich ein ja, super tolles Erlebnis für mich. Und ich glaube auch für die Jungs von uns. Wir haben uns danach ein bisschen unterhalten und die haben auch gesagt, wie geil das war mit wirklich Fans, mit Trommeln und dies und das, was man halt hier natürlich in der NHL leider nicht hat. Aber ich glaube ja, auch generell, wir waren, ich glaube, 4 Tage insgesamt dann in München. Einen Tag haben wir das Oktoberfest mitgenommen. War schon einfach eine coole Zeit mit den Jungs und das haben wir natürlich alle genossen.
Ihr wart ja auch beim Lederhosen-Shopping. Also da gab es sehr, sehr schöne Bilder. Ich glaube, Tage Thompson wurde, oder war es Alex Tuck? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wer am besten ausgeschaut hat nach eurem Voting in der Mannschaft. Wie oft habt ihr die seitdem eigentlich wieder rausgeholt aus dem Schrank?
Ja, hier relativ wenig. Das Wetter spielt nicht ganz so mit. Aber ich gehe schwer davon aus, dass ich denke mal, Ende gegen Sommer wieder rausgeholt werden. Bei mir wird es wahrscheinlich das Frühlingsfest dann wieder sein, wenn ich in München bin. Ja, mit den Jungs hier weiß ich nicht, wann die wieder rausholen.
Stefan, wie gut steht dir eigentlich eine Lederhose?
Hervorragend. Als Allgäuer kann ich das schon noch. Nein, kein Problem. Das habe ich im Kreuz.
Also du hast auch tatsächlich eine und trägst
Ja,
sie auch.
ja. Ja, gut. Also oft habe ich sie jetzt nicht an. Natürlich eigentlich immer nur zu besonderen Anlässen. Feiern und solche Sachen. Sieht immer ein bisschen blöd aus, wenn ich in Ohio der Einzige bin, der in Lederhosen rumläuft. Aber nein, nein. Ich ziehe sie immer mal gern wieder an, weil es einfach doch was Besonderes ist, meiner Meinung nach. Und man natürlich auch stolz auf seine Herkunft ist. Das gehört schon dazu.
Ja, sagt ja auch jetzt alles sehr viel aus über die Entwicklung von JJ, nicht nur als Spieler, sondern auch als Persönlichkeit. Mittlerweile bist du Top-Spieler in Buffalo. Also man muss sich die Zahlen nur mal anschauen, die dir da recht geben. Wie hat sich denn deine Rolle in der Kabine verändert? Hat deine Stimme jetzt mehr Gewicht bekommen? Wirst du anders angefasst von Trainern, von Mitspielern? Wie genau hat sich das entwickelt?
Ja, ich würde schon sagen, ich glaube, das einfach von Jahr zu Jahr. Von Jahr zu Jahr mehr Verantwortung übernommen, mehr Vertrauen auch einfach bekommen. Ich glaube, das ging dann los vom Management, auch vom Trainer. Ich glaube, meine Eiszeit jetzt, wenn man die letzten 3 Jahre anschaut, ist jedes Jahr gestiegen und das ist natürlich ein super Gefühl für mich und am Ende des Tages denke ich schon, dass das auch ein bisschen in der Kabine so aufgenommen wurde und dass man jetzt schon ein bisschen mehr auf mich hört, sag ich mal. Aber natürlich bin ich ein Spieler, der lieber mit gutem Beispiel vorangeht auf dem Eis.
Umso mehr hat es mich ja auch gewundert, dass in der Gerüchteküche rund um die Trade-Deadline auch dein Name gefallen ist. Also Stefan hat das Ganze in der letzten Ausgabe schon korrigiert und hat gemeint, haben die Sabres alles dementiert, da wäre nichts dran gewesen. Was hast du mitbekommen? Ich glaube, als Spieler saugt man da doch ein bisschen was auf. Gab es Anfragen? Gab es da was Konkreteres während der Trade-Deadline?
Nee, ich habe es genauso wie jeder andere, denke ich, einfach gelesen in den Gerüchten, aber so persönlich, was mir angeht, nichts bekommen, Anfragen oder irgendwas. Also als Spieler, glaube ich, kriegst du da nicht wirklich viel mit. Am Ende des Tages kann ich es sehr ähnlich entscheiden. Von dem habe ich dann einfach weiter die Spiele gespielt und habe geschaut, was kommt, aber hat sich ja am Ende dann auch rausgestellt, dass das nur Gerüchte waren.
Aber man denkt darüber nach, wenn sowas passiert? Also wie ist das mental für einen, wenn du weißt, du kannst morgen woanders spielen oder könntest?
Ich meine, das ist der Job, denke ich mal, hier. Das kann immer passieren, nicht nur so kurz vor der Trade-Deadline. Deswegen, für mich persönlich lohnt sich das gar nicht, zu viel Gedanken daran zu verschwenden. Ich schaue einfach, dass ich immer jeden Abend die bestmögliche Leistung bringe und dann, was dann passiert, kann ich eh nicht kontrollieren. Von dem her schaue ich einfach, dass ich dem Team so helfe.
Aber eine Situation, JJ, die du kontrollieren kannst, das ist dieser Sommer. Dein Vertrag läuft aus. Ist das was, worüber du jetzt schon Gedanken machst, mit deinem Agenten sprichst, oder sagst du, lass mich mit dem Zeug in Ruhe, bis die Saison vorbei ist und dann können wir uns später immer noch drüber unterhalten?
Ja, ich hab vor der Saison schon gesagt, dass ich das gerne alles im Sommer machen würde. Weil ich finde, bei so vielen Spielen hat man nicht wirklich einen Kopf dafür, sich wegen irgendwelchen Vertragsverlängerungen zu unterhalten in der Saison. Deswegen habe ich davor schon gesagt, das wäre mir um einiges lieber, wenn wir es einfach nach der Saison machen. Lass mich die Saison fertig spielen und so, denke ich, wird es dann auch jetzt gemacht.
Aber du siehst deine Zukunft in Buffalo. Du würdest gerne langfristig in Buffalo bleiben und dieser Organisation helfen, sage ich jetzt mal, zur alten Stärke zurückzufinden.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man sich anschaut, wirklich, was wir, wie viele gute junge Spieler wir auch haben und wo ich jetzt auch ein Teil davon bin. Und natürlich will ich doch weiter aufbauen. Und ich denke einfach, wenn wir in den nächsten paar Jahren noch enger zusammenwachsen, dass wir was echt Cooles da bilden können.
Das glaube ich auch. Wir haben in der Vergangenheit schon drüber gesprochen. Meiner Meinung nach, vor allem, wenn ich mir eure Verteidigung anschaue, mit natürlich Rasmus Dahlin, Owen Power, Samuelson, das sind alles Jungs, 24, 22, 25, Bone Byram, 23. Also es ist eine sehr junge Mannschaft mit unglaublich viel Talent. Die Frage muss kommen, JJ, was glaubst du, was stimmt nicht, um den nächsten Schritt zu gehen, die Konstanz wirklich reinzubringen? Das Talent spricht euch kein Mensch ab, das ist ohne Frage vorhanden, und zwar mehr als genug. Aber fehlt es vielleicht ein bisschen an Erfahrung, an erfahrenen Führungspersönlichkeiten, oder bist du der Meinung, dass ihr an einem Punkt angekommen seid, wo es wirklich nur noch der Frage der Zeit ist, bis ihr dann endlich auch konstant die Leistung bringt, die ihr ja auch immer mal wieder zeigt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich persönlich glaube einfach, dass wir von Spiel zu Spiel mehr zusammenwachsen. Ich denke halt jedes Mal wirklich nur, dass es eine Frage der Zeit ist. Aber man hat, glaube ich, auch gesehen, dass dieses Jahr, wo so jemand wie der Jason Sucker in die Mannschaft gekommen ist, wie viel der auch mitgebracht hat, einfach an Leadership Role und solchen Sachen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es unserem Team enorm auch helfen würde, wenn wir vielleicht zwei, drei ältere Spieler noch reinbekommen würden, die extrem viel Erfahrung einfach mitbringen. Aber ja, wie schon gesagt, also wir haben wirklich Spiele, wo wir ja richtig, richtig gutes Eishockey zeigen, wo wir wirklich auch jedes Team aus der Liga schlagen können. Aber diese Konstanz fehlt uns einfach und hat uns jetzt, auch seitdem ich in Buffalo bin, wirklich jedes Jahr gefehlt, dass wir über diese 82 Spiele, über weite Phasen gutes Eishockey einfach zeigen.
Ja, es droht jetzt ja die 14. Saison in Folge ohne Playoffs. Also das ist natürlich schon ein ordentlicher Rucksack. JJ, wie ist denn da momentan die Stimmung bei euch in der Kabine und auch in der Stadt Buffalo? Also kriegt ihr da was mit?
Ja, natürlich nicht zu gut, sage ich jetzt mal. Die Fans haben sich natürlich auch sehr, sehr viel erhofft für dieses Jahr. Genauso wie wir Spieler. Und natürlich ist es jetzt bitter, wenn wir jetzt nach, ich weiß nicht, knapp 70 Spielen, wenn man auf die Tabelle schaut und es wirklich ja so gut wie aussichtslos dieses Jahr wieder aussieht. Ja, ist natürlich bitter, aber was wir jetzt versuchen, ist, die Saison noch gut abzuschließen und schauen, dass wir ja einfach Momentum aufbauen dann für nächstes Jahr.
Dann Stefan, an der Stelle auch die Frage an dich, wenn wir jetzt schon drüber gesprochen haben, was fehlt den Sabres? Was würdest du reinholen? Du bist Sportdirektor von einem DEL-Club. Was fehlt aus deiner Sicht?
Ich glaube, ich bin ein bisschen bei JJ. Ich glaube, Erfahrung fehlt. Wenn du dir die Mannschaft anschaust, haben wir genau zwei Spieler. Sam Lafferty ist 30, Jason Zucker ist 33 und das war's. Außer James Reimer im Tor sind alle anderen Spieler unter 30. Das ist für die NHL, vor allem für NHL-Verhältnisse, unfassbar jung. Und wie gesagt, unglaublich viel Talent. Aber Fakt ist halt einfach, dass die meisten dieser Spieler auch durchs System der Buffalo Sabres gekommen sind. Das heißt, gedraftet von Buffalo, über Rochester nach Buffalo gekommen und dort gespielt haben. Und das ist leider ein Fakt in solchen Situationen, dass du dich ja irgendwann auch ans Verlieren gewöhnst. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache. Das musst du wirklich auf Teufel komm raus als Organisation versuchen zu verhindern. Und musst diesen jungen Spielern, die wirklich alles Talent der Welt haben, du musst ihnen Hilfe geben. Und diese Hilfe muss kommen über ältere, erfahrene Spieler, die vor allem Erfahrung haben, was es Gewinnen angeht, die in entscheidenden Situationen in einer Saison auf dem Eis gestanden sind mit ihren Mannschaften, die Erfahrung haben, wenn es darum geht, wirklich wichtige Spiele in den Playoffs zu spielen. Und das braucht Buffalo meiner Meinung nach. Zwei, drei, vier Spieler, die dabei helfen können, diese Jungs bei der Hand zu nehmen und zu sagen, okay, so machen wir das jetzt. Weil nochmal, das Talent kann dieser Mannschaft keinen absprechen. Aber es ist, und das nicht mal die, es geht mir gar nicht um so sehr um die Spieler, aber es geht mir um die Organisation. Wenn du 14 Jahre hintereinander nicht in die Playoffs kommst, dann entwickelt sich eine Kultur und eine Mentalität innerhalb deiner Organisation. Und das geht dann wirklich. Das ist dann wirklich jeder in dieser Organisation. Das ist dann der Security Guard im Stadion, der dich auf dem Parkplatz lässt und alle sind es nur gewohnt zu verlieren. Und das musst du dieser Organisation, sage ich jetzt mal, austreiben. Das ist ein ganz schwieriger, langer Weg, aber wie gesagt, du kannst es nur da, dass du junge Spieler mit einbaust und ihnen die dementsprechende Hilfe gibst. Und meiner Meinung nach ist Buffalo eine Mannschaft, wenn sie irgendwann jetzt mit diesem Kern von Spielern in die Playoffs kommen und auch mal Erfolg haben, dann geht es auch sehr schnell, dass sie lernen werden, was dazugehört. Und dann kann Buffalo in den nächsten paar Jahren wieder eine ganz gefährliche Mannschaft werden. Aber diesen Kulturwechsel, diese Mentalität, diese Organisation im Augenblick hat, die musst du loswerden.
Wie genau fühlt sich das denn an, wenn wir jetzt einen haben, der mittendrin ist, statt nur dabei mit JJ? Ist das ein Gefühl, was du selbst greifen kannst, dieses Gefühl, sich ans Verlieren zu gewöhnen? Ich meine, ihr verliert ja nicht absichtlich, ganz klar, und ihr habt sicherlich ja auch keinen Spaß dran zu verlieren. Aber was ist das für ein Gefühl? Was macht es mit euch? Ist das wie ein Grauschleier, der irgendwie über allem liegt? Kannst du das irgendwie beschreiben?
Das ist eine gute Frage. Nee, ich weiß nicht, also ich glaube trotzdem, dass wir in jedes Spiel reingehen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Deswegen ist, glaube ich, denke ich, schwer zu beantworten für mich, weil ich denke, keiner aus unserem Team geht wirklich mit dem Gefühl rein, dass wir das Spiel jetzt verlieren werden oder irgendwie sowas. Deswegen, ja, es ist schwer zu beantworten. Für mich persönlich will immer meine beste Leistung bringen. Ich will dem Team helfen, soweit ich kann. Und ich glaube, so geht es auch dem Rest von unserer Mannschaft.
Das verstehe mich nicht falsch, Jason. Das meine ich damit nicht, wenn ich sage, diese Kultur im Sinne, aber keiner von euch, das steht völlig außer Debatte, dass es Spieler gibt, die absichtlich Spiele verlieren. Den Sportler, der absichtlich seine Spiele verliert, den habe ich bis jetzt noch nicht getroffen. Den gibt es nicht. Ja. Jeder will immer gewinnen. Und auch in Buffalo, bei den Sabres, will jeder immer gewinnen. Das ist überhaupt keine Frage. Es ist einfach so. Es ist einfach so, dass man aufgrund der Erfahrungen, die gemacht worden sind, finde ich, und aufgrund der Ergebnisse der letzten 14 Jahre langer Zeit natürlich, manchmal einfach auch schlechte Dinge erwartet, dass der Bounce kommt nicht, jetzt schieße ich hier wieder an Pfosten. Das sind mentale Dinge. Das ist nichts, was man greifen kann. Das ist auch nichts, was dir ein Sportler in dem Moment auch wirklich erklären kann. Das ist einfach nur, genau wie du sagst, diese graue Wolke über der Organisation, die man irgendwie loswerden muss. Und klar, man kann sie im Endeffekt nur loswerden, indem man anfängt, erfolgreiche Eishockey zu spielen. Und dazu braucht es halt eben ein bisschen einen neuen Einfluss von außen, meiner Meinung nach, der das Ganze so ein bisschen nach vorne pushen kann.
Dann drehe ich den Scheinwerfer gerne ein bisschen. Wie schaffst du es denn, JJ, mental fit zu bleiben? Körperlich ist die NHL sicherlich auch eine Knochenmühle. Du musst laufen können, checken können, einstecken können. Aber es zählen ja immer zwei Sachen dazu, die Physis und natürlich die Psyche auch. Also wie schaffst du es, mental auf der Höhe zu bleiben?
Ja, ich glaube, wir machen viel einfach miteinander hier, die ganzen Jungs. Haben immer eine gute Zeit zusammen nach dem Training. Hab auch viel Kontakt zu meinen Eltern, zu Freunden von zu Hause, was, denke ich, eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ja, und sonst glaube ich, denke ich einfach, dass ich schaue ich mich so gut wie möglich regeneriere. Eine sehr, sehr lange Saison, immer sehr, sehr viele Spiele, von dem her ist das, denke ich mal, so mein Erfolgsrezept.
Jetzt, wenn du die Familie schon ansprichst, müssen wir auch mal einen ganz kurzen Schwenk machen zu deinem kleinen Bruder Jack Peterka. Der ist 16, wenn mich nicht alles täuscht, ist also im nächsten Jahr draft eligible. Was dürfen wir denn von ihm erwarten?
Ja, zumindest mehr Größe als von mir. Der ist jetzt schon größer als ich, was ziemlich lustig ist. Nee, aber einfach sehr, sehr harter Arbeiter, der auch, ich denke, zu dem Alter einen besseren Schuss hatte als ich damals. Von dem her, ja, bin ich gespannt. Er ist im Ende des Jahres geboren, deswegen glaube ich, hat er noch ein Jahr mehr. Ja, bleibt abzuwarten, wie die Entwicklung weitergeht.
Aber das heißt, Stefan, du kennst dich natürlich bei den ganzen Prospects auch sehr, sehr gut aus. Da kommt in einem Jahr der nächste künftige NHLer auf uns zu, oder?
Sehr, sehr gut möglich. Ja, hat natürlich die besten Voraussetzungen, natürlich, weil er auch von seinem Bruder sehr viel lernen kann. In Red Bull Akademie kannst du dich natürlich auch hervorragend weiterentwickeln. Ich meine, das ist, ich habe es schon mal gesagt, das ist ja wie ein Schlaraffenland für Eishockey-verrückte junge Kerle. Ich meine, ich habe es gesagt, hätte sowas zu meiner Zeit gegeben. Ich hätte mich aufs Fahrrad gesetzt und wäre dann mit dem Fahrrad hingefahren, um dort spielen zu dürfen, weil das, wie gesagt, das ist ja für jemand, der Eishockey liebt und besser werden möchte, gibt es ja nichts Schöneres. Und da muss man halt jetzt mal abwarten, wie es mit der Entwicklung weitergeht. Aber bis jetzt sieht das doch so aus, als könnte da gleich der nächste Peterka auf uns zukommen.
Ja, was will denn der kleine Peterka vom großen Peterka schon wissen? Wie oft sprecht ihr miteinander, also ihr zwei Brüder? Und was will der kleine Bruder wissen vom großen Bruder?
Ja, ich schaue immer ab und zu mal seine Spiele an, gebe ihm so ein bisschen Videoanalyse und dann reden wir auch immer darüber. Ist natürlich etwas, was ich mir damals auch gewünscht hätte, wenn ich einen großen Bruder gehabt hätte, der sowas mit mir macht. Aber deswegen versuche ich ihm einfach, ja, in dem Fall so gut wie es geht zu helfen.
Jetzt wissen wir um die aktuelle Lage in der NHL, dass es da nicht gut aussieht mit den Buffalo Sabres. Wir wissen jetzt auch um deine Vertragssituation, die Stefan ja schon angesprochen hat. Jetzt kommt ja natürlich auch noch eine WM auf uns zu mit Deutschland. Ich weiß, du spielst sehr, sehr gerne für die deutsche Nationalmannschaft. Jetzt ist aber deine Situation gar nicht so leicht. Ich meine, es kann ja ein Vorteil sein. Spielst du eine super WM, kannst du natürlich deinen Marktwert pushen. Auf der anderen Seite passiert eine Verletzung und ich klopfe auf Holz, dass das nicht passiert. Dann kannst du wiederum zum Nachteil ausgelegt werden. Also wie gehst du mit diesem Thema WM für Deutschland um? Hat sich schon jemand erkundigt nach dir? Wie gehst du es an?
Ja, ich glaube, schwierig dieses Jahr. Ich muss da auch nochmal mit meinem Agenten einfach drüber reden, weil, wie schon angesprochen, mit der Vertragssituation ist natürlich immer schwierig, wenn man keinen Vertrag hat für die nächste Saison. Das bleibt halt abzuwarten. Ich weiß nicht, wie schnell das Ganze funktioniert mit der Vertragsverhandlung. Weil, wie du schon gesagt hast, ich spiele immer gern für Deutschland. Ich habe immer eine super Zeit. Genießt die Zeit da mit den Jungs und ja, ich glaube, bleibt einfach abzuwarten und mal schauen, wie das mit den Vertragsverhandlungen läuft.
Stefan, hast du eine Empfehlung?
Die will keiner hören jetzt im Augenblick. Das ist die falsche Empfehlung für deutsche Eishockey-Fans. Ich glaube, okay. man muss realistisch bleiben in der Situation. Es kommt auch dazu, dass der JJ ja vorhin schon gesagt hat, dass er auch verletzungstechnisch das eine oder andere Problem hat. Und dann muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein mit seinen Entscheidungen zu dem Zeitpunkt. Für uns natürlich, Deutschland ist eine bessere Mannschaft, wenn JJ Paterka mitspielt. Auf der anderen Seite, glaube ich, darf ihm kein Mensch böse sein, wenn er sagt, gib mir mal ein bisschen Zeit, um mir hier Gedanken zu machen, was wirklich für mich um meine Karriere das Beste ist. Also das muss man einfach abwarten und schauen, wie sich die Situation entwickelt.
JJ, hast du eigentlich mal reingeschaut beim Four Nations Face-Off oder hast du den Kurzurlaub genossen?
Ich habe ich spiele natürlich nicht live vor Ort angeschaut, aber ich habe die Spiele schon verfolgt. War schon geil, würde ich sagen, Eishockey auf so einem Top-Niveau einfach zu sehen und das hat man lange nicht und war, denke ich, ein richtig, richtig gutes Erlebnis für alle.
Und ein kleiner Appetitanreger für das, was in etwas weniger als einem Jahr schon auf uns wartet, die Olympischen Spiele 2026, womöglich auch die Besten der Besten. Also jede Nation kann, so wie es aussieht, auf die NHL-Spieler zurückgreifen. Heißt, Kanada, USA, wie sie alle heißen werden, eine absolute Elite-Truppe stellen. Aber auch Deutschland wird einen tollen Kader haben. Wie sehr freust du dich denn jetzt auf die Olympischen Spiele 2026 in diesem Format? Beste gegen Beste und auf wen freust du dich am meisten?
Ja, das wird riesig. Also das wird richtig cool. Ich denke, auf was ich mir am meisten freue, ist, glaube ich, einfach, dass wir mit Deutschland einfach jeden dabei haben werden nächstes Jahr. Mit einem Team, die noch nie so zusammen gespielt haben. Ich glaube, das wird einfach ein super, super cooles Event für Fans und natürlich auch für die Spieler, sich wirklich mit den Top-Nationen jetzt zu messen, wenn wirklich die Besten der Besten dabei sind. Und ja, ich kann es kaum aberwarten.
JJ, wie viel Kontakt hast du mit den anderen Spielern, deutschen Spielern in der NHL? Telefoniert ihr regelmäßig oder ist es immer nur, wenn man gegeneinander spielt?
Nee, wir schreiben ab und zu während der Saison und natürlich dann vermehrt vor den Spielen, wenn man aufeinander dann trifft.
Wen würdest du in deine Reihe gerne rein kombinieren? Mal angenommen, du bist Bundestrainer. Mit wem stellst du dich in die Reihe, JJ?
Ja, ich würde gerne mit dem Leon oder mit dem Timmy spielen.
Kann ich verstehen. Klingt auf jeden Fall vielversprechend. JJ, als NHL-Spieler hat man natürlich Projekte, Termine und so weiter. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute dabei zu sein. Hat super viel Spaß gemacht. Gerne wieder.
Ja, vielen Dank. Danke.
Stefan, wir wollen weitermachen mit unseren Themen, denn wir haben noch viel vor mit euch und schauen als erstes auf The Great Chase. Die Caps wollen den Cup und den Tore-Rekord von, mit und für Alex Ovechkin. Sie sind als erstes Team in dieser Saison für den Stanley Cup qualifiziert, haben also schon mal das X. Für mich, muss ich ehrlich sagen, sind die Caps die größte Überraschung in der laufenden Spielzeit. Unglaublich aber war es, sie führen die komplette NHL mit 102 Punkten als Spitzenreiter an. Also wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, ich hätte ihn für verrückt verklärt, sag ich ganz ehrlich. Und alle schauen natürlich auf Alex Ovechkin und seine Jagd nach dem Torrekord von Wayne Gretzky. Wir auch, aber wir wollen ein bisschen hinter die Vorhänge bei den Washington Capitals, ist ja immerhin ein Ex-Club, Stefan, schauen. Was machen denn die Capitals so verdammt gut? Und wo geht's für sie hin?
Muss ich jetzt ganz ehrlich sein mit dir, Ruppi? Das weiß ich nicht. Das frage ich mich eigentlich schon seit relativ langer Zeit und versuche das auch zu analysieren, um aus der Situation zu lernen, gebe ich ganz offen zu. Und ich kann es dir nicht wirklich sagen. Ich weiß nicht, was sie so besonders machen. Ich weiß nicht, warum sie so erfolgreich sind. Ich glaube, sie natürlich Spieler haben, die dieses Jahr einfach, wie soll ich das sagen, so auch ein bisschen über ihre Verhältnisse spielen, die man vielleicht von ihnen gewöhnt ist. Sag ich jetzt mal, Dylan Strome als Topscorer der Mannschaft hat man jetzt nicht unbedingt erwartet. Ich glaube, Alexei Protas, dem hat auch keiner zugetraut, dass er so eine Saison spielt. Pierre-Luc Dubois war ein Spieler, von dem man nicht wirklich wusste, was dabei rauskommt, weil das in seinen Stationen davor ja wirklich nicht funktioniert hat. Tom Wilson, das erste Mal in seiner Karriere über 30 Tore. Dann natürlich brauchen wir nicht reden, Alex Ovechkin 35 Tore, das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Jacob Chychrun mit fast 20 Toren als Verteidiger. Und dann kommen noch die zwei Torhüter dazu, die mit zu den Besten gehören, was die Liga zu bieten hat, Logan Thompson und Charlie Lindgren. Aber trotzdem, muss ich da ganz ehrlich sagen, erklärt das für mich nicht diese ja fast schon Dominanz in der Tabelle. Was mir so jetzt ein bisschen, und das ist wirklich nur von außen, weil ich kann es ja nicht beurteilen, ich habe mal versucht, mich mit Olaf Kölzig ein bisschen darüber zu unterhalten und der hat mir ein bisschen Insight gegeben, aber es scheint wirklich die Beziehung zwischen Mannschaft und Trainerteam zu sein, die das Ganze auch zu was Besonderem macht, weil wenn man sich Videos anschaut von den Washington Capitals nach einem Sieg in der Kabine mit ihrem Coach Spencer Carberry, die Art und Weise, wie miteinander kommuniziert wird, wie miteinander umgegangen wird, das macht schon ein bisschen einen besonderen Eindruck und vermittelt den Eindruck einer wirklich ganz, ganz engen Einheit, die bereit ist, füreinander alles zu geben. Und diesen Eindruck habe ich im Augenblick, wenn ich mir die Washington Capitals anschaue, was sie dann für mich natürlich brandgefährlich macht.
Lass uns ein bisschen über die Spieler im Hintergrund sprechen, die heimlichen Helden, wenn du so möchtest. Tom Wilson hast du angesprochen. 31 Saisontore, neuer persönlicher Bestwert, zweitbester Torjäger hinter Ovechkin, bester Powerplay-Torschütze mit 11 Toren im Powerplay, zwei Shorthanded Goals, Topwert in der Mannschaft, zwei Overtime Goals, Topwert in der Mannschaft, 5 Game-Winning Goals, viertbester Wert und 197 Checks, natürlich auch Bestwert, das ist ja auch Tom Wilson. Aber wo bitte zieht Tom Wilson plötzlich diesen Scoring-Touch her? Also das ist der beste Tom Wilson, den wir je gesehen haben.
Ja, das ist er. Das muss man eindeutig dazu sagen. Und Tom Wilson war ja schon immer ein Spieler, der dieser wirklich Power-Forward, der halt immer in der Lage ist, sage ich jetzt mal, mit Körper und Eishockey auch so im Spiel mal seinen Stempel aufzudrücken. Aber ich meine, 20 Tore, 25 Tore, sowas, das war eigentlich immer sein Ding um den Dreh rum. Oder über 20, sage ich jetzt mal. Dann kamen ein paar Verletzungen dazu, die ihn ein bisschen gebremst haben. Aber das, was er dieses Jahr macht, gut, das haben wir so von ihm natürlich noch nicht gesehen. Die meisten Tore in seiner Karriere, die meisten Punkte in seiner Karriere, die beste Plus-Minus-Statistik in seiner Karriere, obwohl jetzt Plus-Minus, das weiß man, da denke ich jetzt nicht so viel drüber, wenn ich mir das individuell anschaue, aber wenn du dir die Mannschaft der Washington Capitals anschaust, dann siehst du das halt. Protas plus 42, Dubois plus 35, Connor McMichael plus 27, da sind 15 Spieler über plus 20, Matt Roy plus 31. Das zeigt, dass das einfach auch eine hervorragende defensive Mannschaft ist, die einfach nicht viel hergibt. Und dann kommen eben solche Jahre dazu von einem Tom Wilson eben oder einem Protas, die du so nicht erwartet hast. Und dann kommt so ein Ergebnis dabei raus.
Und liegt natürlich mit der Plus-Minus-Statistik auch daran, dass es die Mannschaft ist, die in der NHL die meisten Tore bei Gleichzahl geschossen hat, weil das haut natürlich deine Plus-Minus-Zahlen auch hoch. Da sind sie unfassbar gut, deutlich besser auch als im Powerplay im Vergleich. Lass uns über Alexei Protas sprechen, den wir jetzt gerade schon hatten. Der hat eine Plus 42. Ja. Also nochmal, plus 42, wie schafft man sowas? Aber abgesehen davon, 63 Punkte, zweitbester Scorer, 27 Tore bei Gleichzahl, Bestwert in der Mannschaft und 6 Game-Winning Goals, Bestwert in der Mannschaft. Also wo holt er das her? Wenn ich ehrlich bin, Alexei Protas, den hattest du letztes Jahr so ein bisschen auf dem Zettel, aber davor noch überhaupt nicht. Wo kommt der her? Was macht ihn so stark? Und wie sehr profitieren Alex Ovechkin und Protas in der Wechselwirkung?
Ja gut, im Endeffekt muss man jetzt auch ehrlich sein, der Junge ist auch erst 24 Jahre alt. Also das ist noch ein sehr junger Spieler, der halt einfach ein bisschen Zeit gebraucht hat, sich zu etablieren. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren, glaube ich, habe ich ihn noch im Finale gesehen mit den Hershey Bears in der American Hockey League. Und Er hat halt ein bisschen gebraucht. Er ist sehr, sehr groß. Er ist wirklich ein Brocken von einem Mann. Der ist riesengroß. Der ist sehr schwer. Die Sorte Spieler braucht ab und zu natürlich ein bisschen länger, um auch sich, sage ich jetzt mal, an den Körper zu gewöhnen. Und dieses Jahr funktioniert halt einfach alles bei ihm. Wie gesagt, er hat jetzt 63 Punkte in 70 Spielen gemacht. Davor war sein Bestwert 29 Punkte in der vollen Saison. Und es ist einfach, Entschuldigung, wie soll ich sagen, seine Eiszeit ist fast 3,5 Minuten nach oben gegangen pro Spiel, was auch einen Riesenunterschied macht. Was dieses Jahr bei ihm dazukommt, ist seine Schusseffizienz ist sehr, sehr hoch im Augenblick mit 21%. Das ist sehr hoch und das ist auch sehr, sehr schwer zu halten, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, das zeigt halt einfach, es ist so ein Jahr, wo bei ihm alles funktioniert und wo man auch davon ausgehen kann, dass jetzt, wo er wirklich angekommen ist in der NHL mit seiner Körpergröße, wo er seinen Weg gefunden hat, effektiv und erfolgreiches Eishockey zu spielen, dass das auch noch eine Weile so andauern wird.
Und der dritte heimliche Held, das ist für mich Pierre-Luc Dubois. Ich weiß noch sehr, sehr gut, in einer unserer ersten Episoden, da hatten wir die Sommertrades analysiert. Und ich weiß noch genau in meinem Ohr, wie Stefan Ustorf gesagt hat, für mich sind beide Teams Verlierer, weil eigentlich kann keiner von beiden Teams irgendwas damit anfangen. Damals der Trade zwischen Washington und LA. Und it turns out, Dubois startet bei den Capitals mal richtig durch. 61 Punkte, drittbester Scorer damit, 43 Assists, zweitbester Assistgeber, plus 35, das ist die zweitbeste Plus-Minus-Bilanz und 4 Game-Winning-Goals, sechstbester Wert in Washington. Wie hat er es geschafft, vom, in Anführungszeichen, Fehleinkauf zum heimlichen Helden zu werden?
Da gehe ich jetzt wieder zurück und glaube, dass das einfach unglaublich viel mit der Umgebung zu tun hat, mit der Kultur der Washington Capitals, mit Spencer Carberry und seinem Trainerteam, mit allen Beteiligten der Washington Capitals, die einfach einen Weg gefunden haben, dass sich Dubois so wohlfühlt dort, dass alles andere für ihn keine Rolle spielt. Und er sieht einfach für mich das erste Mal in seiner Karriere wieder so aus, dass er Spaß am Eishockey hat und dass er gerne macht, was er tut. Und das sind einfach Sachen, die du vorher bei ihm so nicht gesehen hast. Und das hat sich alles verändert. Er lacht auf dem Eis, seine Körpersprache ist durchwegs positiv. Und er hat Erfolg damit. Und ich glaube, er ist ein Produkt der Kultur der Washington Capitals.
Und damit erneut ein Sonderlob an Spencer Carberry, den Trainer der Capitals. Da haben wir ja schon in ein paar Episoden in diesem Jahr drüber gesprochen, dass er, glaube ich, für uns beide der Top-Kandidat für den Trainer des Jahres Award ist. Also was er aus einer Mannschaft wie Washington rauspresst, also die Zitrone ist wirklich komplett leer gequetscht aus meiner Sicht, weil wenn du dir die Kaderliste anschaust, ja, ist das für mich eigentlich nicht mal eine Playoff-Mannschaft, aber was er draus macht, ist absolut irre. Jetzt kommen die Capitals allerdings in eine besondere Situation. Sie sind qualifiziert, aber so eine NHL-Saison ist ja kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Sie haben noch 12 Spiele zu absolvieren. Wie halten Sie jetzt die Spannung hoch? Weil sicherlich willst du doch jetzt auch Energie sparen, um fit zu sein, frisch zu sein, unverletzt zu sein für die Playoffs. Aber gleichzeitig, wenn du jetzt eine Talsohle durchschreitest, kommst du vielleicht nie wieder in die Form, die du jetzt hast. Also wie, Stefan, gelingt diese Schere?
Durchspielen. Einfach durchspielen. Und Fakt ist natürlich auch, dass die Washington Capitals im Augenblick nebenzu auch noch was am Laufen haben, was ihnen unglaublich viel Energie und positive Energie verleiht. Und das ist der Goal Chase von Alex Ovechkin, der natürlich probiert, wie soll ich sagen, den Rekord von Wayne Gretzky zu brechen. Und das heißt, dass alle Spieler ein Teil davon sein wollen. Und keiner wird sich jetzt in den letzten paar Spielen schonen oder hängen lassen, um sich für die Playoffs fit zu machen. Das wird es nicht geben, sondern sie werden weiter 100% geben. Es ist was Größeres, was alle Spieler dieser Mannschaft betrifft. Und deshalb glaube ich, dass die einfach durchmarschieren werden, bis die Playoffs anfangen.
Du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Spencer Carberry spricht ja auch davon, dass Ovechkin bei dieser ganzen Rekordjagd derjenige ist, der am unaufgeregtesten damit umgeht. Es scheint wirklich die Mitspieler und den kompletten Stab, er hat sich da ja auch nicht ausgenommen. Er hat gesagt, mich pusht es unfassbar, dass Ovi diesen Rekord erreichen kann. Ist das vielleicht das Geheimrezept der Capitals? Der Extraschub an Motivation durch den Rekord sowie natürlich auch weniger Druck, weil Ovechkin steht klar im Rampenlicht und alle dahinter können völlig in Ruhe arbeiten und ihr Ding machen, weil es schaut ja eh jeder auf Ovechkin.
Ja, das hat mit Sicherheit was dazu mit zu tun. Und natürlich auch, wie gesagt, diese Kultur, diese Einheit, die diese Mannschaft ganz offensichtlich ist, das kann man sogar von außen sehen, wie sie miteinander umgehen, wie sehr sie sich freuen, die Körpersprache der Spieler jedes Mal, wenn Ovechkin trifft, und auch seine positive Energie ist einfach ansteckend. Und das ist was die ganze Mannschaft jetzt vorantreibt, weil jeder Spieler Alex Ovechkin dabei helfen möchte, diesen Rekord zu brechen. Das ist einfach ein Rekord, von dem man, ja, kein Mensch hat gedacht, diesen Rekord, dass da irgendjemand auch nur ansatzweise hinkommt. Und jetzt sind wir 6 Tore davon entfernt. Und ein Teil von so etwas zu sein, als Mannschaftskamerad von Alex Ovechkin, ist was du dein Leben lang in Erinnerung behalten wirst. Und das treibt diese Jungs im Augenblick an. Und das ist einfach... Das hat so ein bisschen das Rezept für eine ganz besondere Saison für Washington.
Und was da auch noch dazu kommt, das Salz in der Suppe sozusagen, eine ganz tolle Geschichte um Niklas Bäckström. Der ist ja schon die ganze Saison verletzt, Hüfte macht da Probleme. Ist die Frage, kommt er überhaupt noch zurück? Also in der Saison definitiv nein. Ob er in der Karriere nochmal zurückkommt, fraglich. Aber selbst ein Niklas Bäckström, der ja die meiste Zeit von Ovechkins Karriere als Center agiert hat, als Zuspieler für den Scharfschützen Ovechkin, der wird ab sofort bei jedem Auswärtsspiel live dabei sein. Also er macht die ganzen Reisen, die ganzen Flüge macht er mit, um dabei zu sein, sollte Ovechkin den Rekord in dieser Saison noch schaffen. Also wie krass ist denn dieses Zeichen?
Ja, das ist genau das, was ich meine. Das zeigt einfach die Einheit, den Zusammenhalt. Das zeigt, was das für alle bedeutet. Ich meine, Niklas Bäckström und Alex Ovechkin waren einfach ein hervorragendes Duo, und ich habe jetzt den Prozentsatz nicht, aber ich glaube, der hat mit Sicherheit bei fast, sage ich jetzt mal, 350, 400 Toren den Assist gegeben für Alex Ovechkin und ist natürlich dadurch auch ein absoluter Teil dieses Rekordes, wo man dann wirklich auch sagen kann, wahrscheinlich ohne Niklas Bäckström hätte Alex Ovechkin diesen Rekord oder wird Alex Ovechkin diesen Rekord vielleicht gar nicht brechen. Und deshalb gehört er einfach dazu. Die zwei sind natürlich sehr, sehr gut befreundet. Und das zeigt einfach, wie viel das allen bedeutet und wie viel Spaß alle mit dieser Situation haben im Augenblick.
Alex Ovechkin ist jetzt 39 Jahre alt, wird im September 40. Und man merkt schon, man muss ein wenig jonglieren bei dieser Personalie. Aber ich finde, auch das macht Spencer Carberry hervorragend. Ich habe mal 2 Zahlen rausgesucht. Die Even Strength Eiszeit pro Spiel, also die Eiszeit bei Gleichzahl pro Spiel, liegt bei Ovechkin bei 13 Minuten 30. Also das ist sehr wenig für den Topstürmer. Er hat den 6. Wert, also von der Staffelung unter allen Stürmern, nur den 6. meisten Wert in Sachen Eiszeit bei Gleichzahl. In absoluten Zahlen, weil er verletzt war, ist er da nur 10. So, aber dem gegenüber im Powerplay pro Spiel, Powerplay-Eiszeit, 4 Minuten 15, das ist mit Abstand der Bestwert unter allen Capital-Stürmern. Er spielt auch in beiden Powerplay-Formationen in seinem Wohnzimmer, links im Face-Off-Kreis für die One-Timer, bewegt sich da eigentlich auch kaum noch. Aber wie wichtig ist es denn, Ovechkins Arbeitslast so zu dosieren, dass du ihn eigentlich während des Spiels hin und wieder mal bringst, aber dann im Powerplay immer rausschickst?
Ja gut, du, wie soll ich das sagen? Ich meine, du weißt ja genau, was du von ihm bekommst. Wie gesagt, du hast gerade eben gesagt, er ist 39 Jahre alt. Ich glaube, es gibt keine Überraschungen mehr, wenn es um Alex Ovechkin geht. Und seine Stärken sind bekannt. Ich meine, ich glaube wirklich mit, man darf auch nicht vergessen, Alex Ovechkin hat sich dieses Jahr das Bein gebrochen. Also das ist ja noch, das kommt ja auch noch dazu. Das ist ja noch eine richtig schwere Verletzung gewesen, die ihn gerade mal 5 Wochen oder 6 Wochen außer Gefecht gesetzt hat und er hat 35 Tore gemacht dieses Jahr bei 54 Spielen und egal wie es passiert, es funktioniert im Augenblick. Spencer Carberry hat einen Weg gefunden, die Washington Capitals haben einen Weg gefunden, Alex Ovechkin hat einen Weg gefunden und ich glaube nicht, dass sie einfach irgendwas daran verändert werden, weil wie gesagt, es funktioniert. Die Mannschaft ist mit Abstand die erste Truppe, die sich für die Playoffs qualifiziert haben. muss man ganz klar sagen, unter diesen Umständen natürlich auch eine Mannschaft, die den Stanley Cup gewinnen kann. Wieso sollten sie das auch nicht? Und das Rezept oder die Mixtur oder was es auch immer ist, was sie gefunden haben dieses Jahr, es funktioniert. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas geändert wird.
Dann meine letzte Frage an dich im Themenkomplex Washington Capitals und insbesondere Alex Ovechkin. Glaubst du, er schafft es noch, diese 7 Tore, die fehlen, zum neuen NHL-Rekord in Sachen Tore aufzuholen in 12 Spielen? Und der zweite Teil der Frage, glaubst du, er macht danach Schluss? Sein Vertrag läuft noch bis 2026, also bis zum Ende der nächsten Saison. War es das danach für Ovechkin?
Er wird seinen Vertrag erfüllen, davon bin ich überzeugt. Und ich weiß es nicht, ob er es dieses Jahr noch schafft. Ich würde es mir sehr wünschen, weil ich glaube, dass es einfach auch für das Eishockey selber, für die Liga ein Riesending wäre, wenn er noch während der laufenden Saison es schafft, anstatt dann nächstes Jahr von mir aus in Spiel Nummer 8 oder so irgendwann im Oktober diesen Rekord zu brechen. Ich meine, so oder so wird es eine Riesensache, aber ich hoffe sehr, dass er es dieses Jahr noch schafft. Ich gehe davon aus, dass er seinen Vertrag bei den Washington Capitals erfüllen wird. Und glaube aber nicht, dass er nochmal einen neuen Vertrag in Washington unterschreibt.
Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, da geht es dann eher in die Heimat, um da dann nochmal einen Schaulaufen zu machen. Also ich glaube auch. Nochmal genießen, Alex Ovechkin. Und wir schauen ganz gespannt zu, ob es klappt mit der Great Chase noch in diesem Jahr. Washington hat schon das X. Zwei andere Teams dafür schon das E hinter ihrem Namen. Und da steht ja bekanntlich für eliminated oder eliminiert. Und erwischt hat's die San Jose Sharks und die Chicago Blackhawks, die die Stanley Cup Playoffs nicht mehr erreichen können. San Jose verpasst die Playoffs zum 6. Mal in Folge. Eine Frage dazu, Stefan. Warum hat's für die Sharks noch nicht wieder gereicht? Aber ist zumindest die Talsohle mal durchschritten?
Also ich sage so, das ist ganz einfach zu beantworten. Meiner Meinung nach ist, dass sie zu jung sind und dass sie einfach noch nicht so weit sind. Sie haben eine unfassbar junge Mannschaft mit unglaublich tollen Talenten, die auch in naher Zukunft wieder ihren Weg gehen werden. Ich meine, Macklin Zilabrini, Will Smith, William Eklund, das sind alles tolle Jungs. Und da wird sich auch einiges noch in der Zukunft bewegen. Das ist ein bisschen komisch zu erklären, aber wenn ich mir die zwei Mannschaften beide anschaue, miteinander vergleiche, dann sind beide eigentlich im selben Boot. Ja, beide haben diesen First Overall Draft Pick bekommen, der ihre Organisation auf Jahre hinweg prägen wird, mit Connor Bedard in Chicago, Macklin Celebrini in San Jose. Aber das Gefühl, wenn ich beide Mannschaften mir anschaue, das Gefühl in San Jose ist anders. Das Gefühl in San Jose ist positiv. Das ist, die Jungs haben Spaß beim Spielen, die geben alles, sie tun, was sie tun können. Natürlich verlieren sie mehr, als sie gewinnen, aufgrund der Qualität, aufgrund der Erfahrung, die sie eben jetzt noch nicht haben. Aber sie kennen ihre Situation und sie wollen von Spiel zu Spiel besser werden. Und sie sind eine Mannschaft, der es trotz ihrer Ergebnisse Spaß macht, zuzuschauen. Das Gefühl habe ich bei Chicago überhaupt nicht. Chicago, da wird nur gemotzt, nur gemault, alles ist schlecht. Man hätte sich schon viel, viel weiter gesehen in der Entwicklung, hat gedacht, man kann dieses Jahr schon um die Playoff-Plätze spielen, alle diese Dinge. Und das allgemeine Gefühl bei Chicago ist negativ, während ich in San Jose durchaus ein positives Gefühl habe.
Ja, Chicago ist zum 5. Mal nicht mit dabei in Folge, verpasste die Playoffs aber bereits zum 7. Mal in den letzten 8 Jahren. Also da kann man fast sagen, die Durststrecke ist eigentlich schon länger als jetzt in San Jose. Du hast es selbst schon gesagt, warum sind die Blackhawks noch nicht weiter, trotz Elite-Talent Bedard? Also was ist der Grund, warum sie noch nicht weiter sind, als sie dachten und als sie sich's gewünscht haben? Was ist schiefgelaufen?
Ich glaube, es hat auch viel mit der Konstanz auf der Trainerposition zu tun. Ich glaube, sie haben einfach zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht den richtigen Trainer gefunden, der diese junge Mannschaft führen kann und weiter nach vorne bringen kann. Connor Bedard ist jetzt auch in 2 Jahren 2 Trainer, 2 verschiedene Stimmen von hinter der Bank. Sie haben einfach noch nicht genügend Qualität auch, muss ich ganz ehrlich sagen, um Connor Bedard herum mit dazugeholt. Ich glaube, doch, dass einige der älteren Spieler, die sie sich geholt haben, nicht die Erwartungen erfüllt haben, die sie in sie gesetzt haben. Ich glaube, Foligno oder auch ein Tyler Bertuzzi und dann war ja noch Taylor Hall da, der dann getradet worden ist.
Teravainen,
das sind alles Spieler, die nicht unbedingt die Erwartungen, was die Führungspersönlichkeiten angeht, die man sie gehabt hat, erfüllt haben. Und dann kommt natürlich dazu, dann holst du viele dieser Spieler mit ein, zwei Jahresverträgen, die dann kurz vor der Trade-Deadline wieder abgegeben werden. Das heißt, ich glaube, ich habe eine Statistik gesehen vor ein paar Wochen, da hatte Connor Bedard, glaube ich, 26 verschiedene Sturmpartner in dieser Saison. Und das hat mit Konstanz wirklich nichts zu tun. Und da tust du Connor Bedard auch keinen Gefallen mit, weil die Erwartungen an ihn dann natürlich auch, die sind ja sowieso schon riesengroß. Und du brauchst Konstanz. Du musst dir einfach deiner Situation bewusst sein. Du musst wissen, dass es noch ein, zwei Jahre dauern wird, bis du wieder wirklich auch um Playoff-Plätze spielen kannst, aber du musst diesen jungen Spielern die Möglichkeit geben, konstant besser zu werden, weil diese ständige Wechselei, glaube ich, bringt niemanden nach vorne.
Zwei Zahlen, über die ich bei meiner Recherche gestolpert bin, ist das Rookie-Scoring von beiden Mannschaften. Also ich habe mir mal angeschaut, wie haben die Rookies sowohl in San Jose als auch in Chicago gescored. Und das ist sehr interessant. Tore, San Jose 46, Chicago 16, 30 Rookie-Tore weniger, dann Assists 79 San Jose, 28 Chicago und Scorer-Punkte 125 San Jose, 44 Chicago. Also wenn ich das mal in den Vergleich zur Liga setze, also mit allen 32 Mannschaften haben die San Jose Sharks in allen Bereichen, also Tore, Assists und Punkte, jeweils den besten Wert. Bei Chicago ist es nur 7., 6., 6. bei Tore, Assists und Punkte. Haben die Sharks einfach besser gepickt oder findest du die Zahlen eigentlich sehr wenig aussagekräftig?
Das musst du, glaube ich, ein bisschen relativieren. Wenn du sagst Rookie Scoring, dann ist es natürlich nur die Spieler, die dieses Jahr neu sind. Dann hast du mit Macklin Celebrini natürlich jemand, der da sehr, sehr viel aushilft. Ich glaube, man müsste das vielleicht vergleichen mit dem Rookie-Scoring der Chicago Blackhawks in Connor Bedards erster Saison. Ich glaube, da hat man dann einen besseren Vergleichswert. Diese Zahlen habe ich jetzt natürlich im Augenblick nicht, aber ich glaube, das wäre ein fairerer Vergleich. Was natürlich in Chicago dazukommt, muss man jetzt offen dazu sagen, ist, dass die anderen jungen Spieler, die sie haben, Connor Bedard natürlich, um das Ganze, was aufgebaut werden soll, haben einfach die Erwartungen noch nicht erfüllt. Ein Kevin Korczynski in der Verteidigung hat erst 9 Spiele gemacht dieses Jahr und verbringt die meiste Zeit in Rockford in der American Hockey League. Da hat man sich vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet zum jetzigen Zeitpunkt schon. Frankie Nazar mit 16 Punkten in 42 Spielen in seiner ersten Saison in der NHL ist auch jemand, der in der ersten Runde gedraftet worden ist, wo man sich gedacht hat, okay, vielleicht könnte da ein bisschen mehr kommen. Und auch unser Lukas Reichel, muss man ganz klar sagen, 7 Tore in 62 Spielen ist, glaube ich, nicht das, was man sich erhofft hat, als man ihn damals an 16 in der ersten Runde gedraftet hat, in seiner, glaube ich, jetzt vierten Saison in Nordamerika. Und das hilft natürlich nicht. Und das ist schon was, wo man sich in Chicago dann ein bisschen Gedanken machen muss, wie es denn weitergehen soll.
Also wir halten fest, zwei Teams, die eliminiert sind, aber die Stimmung ist an den jeweiligen Standorten eine komplett andere. Alle Elimination Features mit Analysen, warum es nicht geklappt hat, das als Info für euch findet ihr auf nhl.com.de. Da gibt's wirklich für jedes Team das, ausgeschieden ist, direkt am nächsten Tag eine Analyse dazu. Also klickt euch da gerne rein. Wir wechseln vom Tabellenkeller an die Tabellenspitze und trotzdem Alarmstufe rot bei den Edmonton Oilers nämlich, denn Leon Dreisaitl und Connor McDavid sind verletzt. Die beiden Superstars stehen aktuell nicht zur Verfügung. Angeblich sollen beide rund eine Woche ausfallen. Was genau die beiden haben, ist relativ geheim. Die Playoffs soll für beide nicht in die Gefahr sein. Dreisaitl soll auch ein bisschen schneller zurückkommen als McDavid, dem Vernehmen nach. McDavid, da weiß man ein bisschen mehr. Er hat wohl eine Unterkörperverletzung nach einer Kollision mit Winnipegs Josh Morrissey. Ich als nicht zugelassener Ferndoktor hätte da eher was im Schulterbereich gesehen, aber was weiß ich schon. Dreisaitl hat sich schon 2 Spiele davor verletzt. Soll nur eine Vorsichtsmaßnahme sein, was für ein Wort. Und für Dreisaitl ist es der erste Ausfall in dieser Saison. Und in den letzten 3 Jahren zuvor hat er nur 5 Spiele verpasst. Also das heißt schon was, wenn ein Leon Dreisaitl fehlt. Und wenn beide fehlen, ist es doppelt schlimm. Allerdings das erste Spiel ohne McDavid und Dreisaitl, das war ein Sieg. 5-4 gegen den Seattle Kraken. Stefan, deine Einschätzung? Einfach nur Vorsichtsmaßnahme? Keine Eile, dass sie zu schnell zurückkommen? Oder steckt vielleicht mehr dahinter?
Also ich, ganz ehrlich, ich glaube, dass sich das im Endeffekt, wenn diese Verletzungen wirklich nicht schwerwiegend sind, extrem positiv auswirken könnte auf Edmonton. Aus Grund 1, dass die 2 ein bisschen Pause kriegen vor den Playoffs, vielleicht ein bisschen mehr Energie bekommen. Grund 2, dass andere Spieler in anderen Rollen ausgetestet werden können und vielleicht so zeigen können, dass sie dann vielleicht doch ein bisschen mehr mehr zeigen können und auch bringen können, als man ihnen vorher vielleicht zugetraut hat oder auch gesehen hat. Wenn Connor McDavid und Leon Dreisaitl in deiner Mannschaft spielen, dann ist eine bestimmte Eiszeit einfach nicht vorhanden für den einen oder anderen Spieler. Und sicherlich ist jetzt ein Ryan Nugent Hopkins kein Spieler, von dem man nicht weiß, was er kann. Das hat er über Jahre hinweg in dieser Liga gezeigt. Aber er bekommt halt bestimmte, sage ich jetzt mal, qualitativ hochwertige Minuten nicht, wenn die 2 mitspielen. Und im ersten Spiel ohne die beiden hat er sofort einen Hattrick gemacht, was sofort wieder unterstreicht, wie viel Qualität er hat. Und das kann auch fürs Selbstvertrauen dieser Spieler sehr, sehr gut sein. Also wenn beide 100% gesund sind und jetzt vielleicht noch 1-2 Wochen Pause kriegen vor den Playoffs, kann sich das meiner Meinung nach sehr positiv auswirken für die Edmonton Oilers.
Ich glaube, eilig hat man es ohnehin nicht, dass sie zurückkommen. Sie sind zwar aktuell nur noch Dritter in der Pacific Division, punktgleich allerdings mit dem 2., den LA Kings, aber auch 5 Punkte hinter Vegas. Ich habe jetzt schon die Tabellensituationen und die möglichen Playoff-Bäume durchgerechnet. Wie viel Risiko sollte Edmonton gehen? Weil du willst natürlich Heimrecht haben im Vergleich zu LA, sollten die beiden gegeneinander spielen. Andererseits wäre es nicht von Vorteil, doch noch vor den Vegas Golden Knights zu landen, oder nehmen die Oilers das einfach ohnehin, wie es kommt?
Ja gut, sie müssen es im Endeffekt so nehmen, wie es kommt, aber ich bin persönlich, halte ich nichts davon, auf die Tabelle zu schauen und irgendwas zu probieren. Ich gewinne jedes Spiel und fertig. Du musst jedes Spiel 100%ig angehen. Du musst jedes Spiel versuchen zu gewinnen. Und wenn du das tust, da musst du dich im Endeffekt am Ende der Saison sowieso damit abfinden, was in der Tabelle auf dich zukommt. Natürlich, Heimrecht ist riesig, das wollen alle Mannschaften sich holen, so schnell wie möglich, und ich gehe auch davon aus, dass das bei den Edmonton Oilers so ist. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand auf die Tabelle schaut, sondern dass da wirklich nur gespielt wird, um zu gewinnen.
Dann hoffen wir auf ein baldiges Comeback von Leon Dreisaitl und von Connor McDavid, denn selbst als neutraler NHL-Fan, du willst die beiden natürlich spielen sehen, das ist natürlich ganz klar. Last but not least haben wir noch eine Feel-Good-Story als letzten Themenkomplex. Gestern Bayreuth, heute Tampa. Der Aufstieg des Brandon Helverson, so würde ich das Ganze mal in eine Überschrift setzen. Bevor ich die Geschichte erzähle, Stefan, kanntest du bis vor einer Woche einen gewissen Brandon Helverson?
Das darf ich jetzt wieder gar nicht erzählen, aber...
oh Gott, was kommt jetzt?
Ja, nee, ich bin Brandon Helverson eine Woche in Amerika hinterhergefahren, um ihn anzuschauen, weil er für mich ja ein potenzieller Torwart für die Nürnberg Ice Tigers war. Auch dieses Jahr bin ich schon wo war ich denn? In Hartford, glaube ich, war ich, um mir Syracuse gegen Hartford anzuschauen, um ihn zu sehen. Und ja, war ich ein bisschen zu spät oder auch ein bisschen zu klein, was die Liga angeht. Er war jemand, den ich auf dem Schirm hatte, bei dem ich jetzt, muss ich ganz ehrlich zugeben, auch diese Entwicklung, die er in den letzten, sage ich jetzt mal, 3 Monaten durchgemacht hat, ja, das habe ich nicht gesehen, das muss ich ehrlich zugeben. Ich freue mich riesig für ihn. Er war ein absoluter Top-Torwart in der American Hockey League, als ich ihn gesehen habe dieses Jahr, und deshalb ist es jetzt auch nicht überraschend, was seine Leistung angeht, aber ja, ich habe mich war dann nicht so schön für mich.
Ein Wahnsinn. Also, dass du da wieder dran warst, gibt's ja nicht. Also, ja,
gut, im Sinne war ich jetzt nicht dran. Also aber wie gesagt, er war halt auf meiner Liste und ich habe ihn mir angeschaut und habe gedacht, oh, der würde mit seinen 1,96 würde der, glaube ich, schon sehr gut ausschauen in einem Nürnberg-Eistergast-Trikot, aber ja. Da muss ich, glaube ich, noch eine Zeit lang warten.
Ja, also zumindest ist es, glaube ich, jetzt nach der Story nicht leichter geworden, ihn nach Nürnberg zu holen. Also so viel kann man mal sagen. Ich erzähle euch die Geschichte gerne ganz kurz. Also Brandon Halverson, ein Mann, der wurde in Traverse City im US-Bundesstaat Michigan geboren, ist mittlerweile 28 Jahre jung, wurde 2014 in der zweiten Runde an 59. Stelle von den New York Rangers gedraftet. In seiner Vita steht ein einziges NHL-Spiel. Am 17. Februar 2018 wurde er bei der 3:6 Niederlage der Rangers bei den Ottawa Senators für King Henry Lundqvist eingewechselt und wehrte noch 5 von 6 Schüssen ab. Danach allerdings folgten lange Jahre in den Minor Leagues in der zweitklassigen AHL, vor allem aber in der drittklassigen ECHL, unter anderem bei sehr klangvollen Teams, wie ich finde, wie Greenville Swamp Rapids, Maine Mariners oder den Orlando Solar Bears, also richtig coole Namen. Und in der Saison 2022-23 fing er sogar in Deutschland, aber nicht in der DEL, sondern in der DEL2, 20 Spiele für die Bayreuth Tigers. Den Abstieg konnte er leider nicht abwenden. Bayreuth ist in die Oberliga abgestiegen. Vielleicht der Tiefpunkt, aber Halverson kämpft sich zurück und er kämpft sich nach oben. Er hält die Chance bei den Syracuse Crunch in der AHL und zahlte das mit guten Leistungen zurück. Stefan hat es angesprochen, war da absoluter Top-Torhüter. Und plötzlich ist Halverson wieder da, und zwar auf der ganz großen Bühne am 22. März 2025, also 7 Jahre nach seinem NHL-Debüt, erhielt er für den Tampa Bay Lightning seinen ersten Start in der besten Eishockey-Liga der Welt und bei Tampas 4:6 Niederlage beim Utah Hockey Club. Musste zwar 5 Tore kassieren, aber wie unglaublich ist denn bitte diese Story? Stefan, um ein schönes Schlusswort zu bringen, ein toller Beweis dafür, dass man niemals aufgeben sollte?
Nein, ganz genau. Gib niemals auf. Glaube an dich selber. Er hat in der Saison 2021-22 überhaupt nicht gespielt. Er war inaktiv. Hat also eine ganze Saison über ausgesetzt, bevor er nach Bayreuth gegangen ist. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat wirklich kein Mensch nochmal die NHL in seiner Zukunft gesehen. Und wie gesagt, das ist einfach ein Zeichen von einem Spieler, von einem Menschen, der an sich glaubt, der nicht aufgibt, der liebt, was er tut. Und es ist unglaublich schön zu sehen, wenn jemand, der so viel investiert, dann auch wieder diese Sorte Erfolg hat. Und da kann man sich wirklich ein Beispiel dran nehmen. Und es ist, wie du gerade eben gesagt hast, auch eine absolute Feel-Good-Story.
Und damit das perfekte Schlusswort. Ich bin gespannt, ob das noch was wird mit der Akquise für die Ice Tigers. Ist nicht leichter geworden. Ich drücke dir trotzdem alle Daumen, Stefan. Alle, die ich habe sogar. Und dann sage ich vielen Dank einmal mehr für deine Expertise, Stefan. Hat wie immer Spaß gemacht. Danke an der Stelle auch nochmal an JJ. Und das war's. Episode Nummer 20. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Ihr wisst Bescheid. Jeden zweiten Montag erscheint Schlagschuss. Stefan, vielen lieben Dank.
Danke dir, Robby. Bis zum nächsten Mal.
Servus, macht's gut.